Wenn ihr eure Bibel mit dabei habt, könnt ihr gerne Psalm 91 mit aufschlagen. Wir schauen uns seit ein paar Wochen Psalm 91 an. Darum lasst uns die ersten, was haben wir gelesen im ersten Gottesdienst? 6 Verse lesen. Das heißt, wer unter dem Schirm oder im Verborgenen des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Ja, er wird dich retten vor der Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderbt. Das heißt, du brauchst dich nicht zu fürchten, heißt, du brauchst dich nicht zu fürchten. Das heißt, wenn wir uns fürchten, müssen wir das? Ich habe eingangs schon gesagt, als wir die Serie vorgestellt haben, dass die deutsche Haltung oder vielleicht sogar in der westlichen Welt die Haltung oft ist, wenn wir uns keine Sorgen deswegen machen, nehmen wir es nicht wirklich ernst. Die Leute, die sich keine Sorgen machen, haben einfach nur den Ernst der Lage verkannt. Die Leute, die sich nicht fürchten, die verstehen einfach noch nicht, was gerade los ist. Vielleicht, aber wo steht das in der Bibel? Die Bibel sagt was ganz anderes und die Bibel spricht viel über Furcht. Und eines der Gebote, die am meisten wiederholt werden in der Bibel, ist tatsächlich, fürchte dich nicht. Fast immer, da braucht man kein großes Bibelstudium machen, fast immer, wenn Gott auftritt oder einer seiner Botschafter, einer seiner Engel, was ist das Erste? Fürchte dich nicht. Das heißt, nicht fürchten, sich nicht sorgen zu brauchen, ist eines der Segnungen, die uns gehören, laut Psalm 91. Und darum haben wir auch gesagt, einer der mächtigsten Worte, die man lernen kann, im Glauben auszusprechen, egal in welcher Situation ist, ich weigere mich, mich zu fürchten. Ich weigere mich, weil es nicht Gott ist, der will, dass du dich fürchtest. Gott sagt, das brauchst du nicht. Und Jesus sagt sogar, du sollst nicht, du sollst dich nicht sorgen. Sorgt euch nicht. Warum? Weil es bringt nichts. Das hat Jesus zwar in schönerem Bibeldeutsch gesagt, aber im Grunde, sorgt euch nichts, weil das bringt nichts. Und wenn wir dann in die Bibel gucken, sehen wir sogar, dass Sorgen nicht nur nichts Gutes bringt, sondern wenn überhaupt, sogar schlechte Dinge bringt. Warum? Weil Sorgen und Furcht nichts anderes ist, als den Fokus, die Konzentration auf den falschen Dingen zu haben. Furcht für den Christen heißt immer die falsche Perspektive haben. Und ich weiß, immer wenn man das sagt, denken alle, ja, aber ein bisschen Furcht ist ja gesund. Furcht ist doch Selbsterhaltung. Furcht ist doch, wenn ich direkt an der Klippe stehe, dann habe ich ja Angst, da runterzufallen. Okay, wenn du das Furcht nennen willst, okay. Biblisch ist das keine Furcht, biblisch ist das einfach nur gesunder Menschenverstand. Das ist Vorsicht, das ist einfach völlig normal. Du weißt, wenn du jetzt einen Schritt machst, fällst du da runter, das ist einfach schlau. Das ist normal, okay? Die Bibel nennt das einfach nur weise sein, okay? Das ist, aber wenn ich von Furcht rede, ich rede davon, du siehst Dinge im Fernsehen, du hörst Dinge im Radio, du liest Dinge im Internet, dein Facebook-Feed ist voll von Dingen, die dir sagen, wenn du nur einmal bei McDonald's Pommes isst, kriegst du Krebs. Ist so, ich finde das nicht mehr witzig. Ist, was wir essen, hat es Einfluss auf unseren Körper? Ja. In dem Augenblick, wo du auf Facebook siehst, oh, wenn du bei McDonald's und kriegst du Krebs, Lüge. Absolute Lüge. Wissenschaftlich Lüge, aber boah, was sagt Gott darüber? Wenn du jeden Tag bei McDonald's isst, okay, dann bist du selber schuld. Aber, diese ganzen Dinge, mit denen wir bei Facebook konfrontiert werden, der Teufel muss ja mittlerweile nichts weiter machen, als unseren Finger zu kontrollieren, nicht zu kontrollieren, aber uns dazu zu bewegen, den Finger einfach nur auf Teilen zu klicken, sodass der Nächste jetzt auf unserem Facebook-Feed weiß, wenn ich bei McDonald's Pommes esse, kriege ich Krebs, aber wenn ich dahinter 2 Tüten Cranberries esse, dann geht's mir wunderbar. Und wir werden bombardiert mit diesem ganzen Zeug. Und ist da vielleicht Wahrheit irgendwo drin? Ja, aber Wahrheit ist in vielem. Aber nur weil da ein bisschen Wahrheit drin ist, heißt es noch lange nicht, dass es die Wahrheit ist. Jesus sagt, ein bisschen Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Das heißt, auch wenn da etwas Wahres drin ist, wenn es gespickt ist mit Furcht, ist es falsch. Ich drücke es mal so aus, klingt bescheuert, aber ist so. Ich habe viele falsche Entscheidungen aus guten Motiven getroffen. Der Job, den ich im Natürlichen gelernt habe, ist nicht sehr gut bezahlt. Und der einzige Grund, warum ich ihn gelernt habe, ist, weil man zu mir gesagt hat, man muss ja was lernen, bevor man zur Bibelschule geht. Und ist das weiser Rat? Ist doch nicht schlecht, oder? Ich meine, wenn man eine Familie durchbringen muss, ich meine, selbst wenn man Pastor ist, nicht jede Gemeinde kann Pastor bezahlen. Also ist ja gut, wenn man Beruf lernt, ist das weiser Ratschlag? Ja. Dann wollten Leute, dass ich studiere, dass ich eine gute, richtig gute Ausbildung mache, weil man muss ja auch was verdienen und man muss doch und so weiter. Ist das schlau? Ist das weise? Ja, vielleicht. Aber hier ist das, was ich gehört habe. Was ich gehört habe ist, aber wenn du jetzt nicht diesen Job lernst, dann wirst du deine Familie nicht ernähren können, du wirst auf der Straße sitzen, du wirst kein Geld verdienen und du wirst nie einen Job finden und du wirst hungern. Das hat man mir gesagt. Und ich habe mich geweigert, darauf zu hören. War der Rat vielleicht gut? Hätte ich ihn vielleicht sogar nehmen sollen? Vielleicht. Aber so wie das kam, ich wusste geistlich so viel, Furcht ist nie meine Motivation. Das heißt, auch hier seht ihr, dass es da eine Ausgewogenheit gibt. Natürlich geht es nicht darum, sich auf eine Tempelzinne zu stellen, runterzuspringen und zu sagen, der Herr hat ja seinen Engeln befohlen über mir, dass sie mich behüten auf all meinen Wegen. Wer ist derjenige, der das will? Der Teufel. Das ist das, was der Teufel Jesus erzählt hat. Natürlich ist das nicht der Punkt. Trotzdem ist Furcht in unserem Leben nie gut. Furcht ist negativer Glaube. Glaube ist Vertrauen in Gottes Kraft und in das, was Gott in deinem Leben tun kann. Furcht ist Glaube an Satans Kraft und was Satan in deinem Leben tun kann. Wenn der Doktor kommt, wenn der Arzt kommt, wenn du irgendeinen Bericht kriegst, irgendeine Diagnose und Furcht fängt an, sich breit zu machen in dir, dann ist das ein Zeichen, ein Indikator, ich gucke gerade in die falsche Richtung. Ich gucke gerade nur auf das, was der Teufel versucht, in meinem Leben zu tun. Und ist es eine Tatsache? Passiert das tatsächlich gerade? Oder sollten wir einfach so tun, als würde es nicht... Pink, rosa Einhörner überall, auf fluffigen blauen Wolken. Glücksbärchis überall, wo ich hingucke. Und der Arzt, sind sie noch da oder sind sie schon völlig weggetreten? Weil manche Leute verwechseln das mit Glauben und das ist nicht Glauben. Das bedeutet es nicht, im Glauben zu wandeln. Ich habe viele Leute gehabt, der Arzt hat gesagt, ich brauche eine Operation. Ich will die nicht, wir beten jetzt und ich werde geheilt. Bist du im Glauben oder hast du Angst? Da ist der Unterschied. Das ist wichtig, weil wenn es um Furcht geht und um den Geist der Furcht in unserem Leben, müssen wir einen rigorosen Stand einnehmen. Wir können nicht tun, so irgendwie ein bisschen Furcht ist ja in Ordnung oder ein bisschen Furcht ist ja normal. Das, was die Bibel Geist der Furcht nimmt, ist nicht in Ordnung und ist nicht normal. Und es ist sehr wichtig zu verstehen. Gott sagt, du brauchst dich nicht zu fürchten. Jesus sagt, du sollst dich nicht fürchten. Wenn es eine Botschaft in der Bibel gibt, die am meisten wiederholt wird von allen, ist es wahrscheinlich die, fürchte dich nicht. Und wenn Gott das sagt, ist das wichtig. Und dann können wir das auch. Das ist ja eines der Unterschiede zwischen Altem und Neuem Bund. Gott hat das Gesetz im Alten Bund gegeben, nur aus einem Grund, damit wir merken, wir schaffen es nicht. Und dann hat er uns den Neuen Bund gegeben, damit, wo Jesus uns gesagt hat, ach übrigens, wenn ihr glaubt, könnt ihr alles. Und wenn ihr in mir seid, könnt ihr alle Dinge durch mich, weil ich gebe euch die Kraft. Das heißt, wenn Jesus sagt, fürchtet euch nicht, was heißt das? Du kannst das. Du kannst dich nicht fürchten. Und Psalm 91 spricht genau von diesem Leben, von einem Leben in seinem Schutz, in seinem Verborgenen, in seinem sicheren Hafen, unter seinem Schirm, unter seinem Schutz. Und wir haben gesagt ganz am Anfang, es gibt diesen Platz, es gibt diesen, in den anderthalb Stunden, die ich noch habe, möchte ich darüber sprechen, was es bedeutet, an diesem Platz zu bleiben. Was es bedeutet, unter seinem Schirm zu sitzen, unter seinem Schirm zu wohnen, unter seinem Schirm zu leben und in dem Schatten des Allmächtigen zu bleiben, zu verweilen. Denn genauso wie alle anderen Verheißungen, die wir in der Bibel sehen, sehen wir, dass die Verheißungen in Psalm 91 auch an Bedingungen geknüpft sind. Wir sehen zum Beispiel, dass es heißt, dass Psalm 91 in Vers 1 heißt es, für diejenigen ist, die unter dem Schirm des Höchsten sitzen. Das sind die, die dort bleiben. Das sind die, die bleiben im Schatten des Allmächtigen. Die dort sitzen, die dort verweilen, die dort bleiben. Nicht die mal rein raus, nicht das Wissen, ja, im Notfall ist es ja da. Wenn ich es wirklich bräuchte, kann ich da ja hin. Es gibt Christen, die leben ihr Leben so. Nein, es ist etwas, von dem Gott möchte, dass wir da kontinuierlich sind, dass wir kontinuierlich dort bleiben und da verweilen. Psalm 91, Vers 1 sagt, dass für diejenigen, die in ihm bleiben, die unter seinem Schirm bleiben, die in seinem Schatten bleiben, für diejenigen gelten diese Verheißungen. Jesus hat was Ähnliches gesagt. Und wenn ihr eure Bibel noch dabei habt, falls ihr sie noch nicht weggepackt habt, so zeitmäßig, dann könnt ihr mit mir Johannes 15 aufschlagen. In Johannes 15 hat Jesus was Ähnliches gesagt. Während ihr Johannes 15 aufschlagt, denkt dran, dass das Alte Testament, das, was wir Altes Testament nennen, dass das Alte Testament die Bibel der Urgemeinde war. Viele Leute sagen, ja, es hat ja Jahre gedauert, bis wir die Bibel hatten. Nein, die Urgemeinde hatte eine Bibel, die sie regelmäßig gelesen hat, die sie studiert hat, wo sie regelmäßig zusammengekommen sind, um davon zu hören, um es zusammen zu lesen, und zwar das Alte Testament. Sie haben es nur gelesen aus der Sicht, die sie jetzt hatten, durch Jesus, wo sie jetzt in Christus waren, Jesus, der das Gesetz für sie erfüllt hat. Aber sie haben es trotzdem gelesen und sie haben es studiert und sie haben es für sich als Wort Gottes angenommen. Das heißt, wir sehen in der Bibel der ersten Gemeinde, heißt es, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Wer dort ist, wer dort bleibt, wer dort verweilt, für den gelten diese Verheißungen. Jesus hat das Gleiche gesagt in Johannes 15 und ab Vers 4, da sagt Jesus, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Und wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Bitte? Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Klingt zu gut, um wahr zu sein, oder? Ist es aber. Jesus hat es gesagt, also ist es die Wahrheit. Aber was Jesus hier sagt, in dem ganzen Kapitel übrigens, ungefähr 10-mal, je nachdem, wie man es zählen will, aber ungefähr 10-mal fordert Jesus seine Jünger auf, bleibt in mir. Wenn Jesus uns auffordert, in ihm zu bleiben, hat das einen Grund. Einmal sagt Jesus sogar, wenn ihr in mir bleibt. Was bedeutet denn, wenn ihr in mir bleibt? Das bedeutet, dass es die Möglichkeit gibt, nicht in ihm zu bleiben. Und Johannes, der gleiche Johannes, der das hier aufgeschrieben hat, der sagt uns in dem, im ersten Johannes, und zwar im ersten Johannes 2, ersten Johannes 2 und Vers 28, da sagt er, und nun Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Das heißt, wir sehen, dass die Bibel der ersten, der Urgemeinde, der ersten Christen sagt, unter seinem Schirm sitzt, das ist der, der dort bleibt. Wer dort sitzt, nicht mal eben ein- und ausgeht, nicht mal eben dahin läuft, wenn er es gerade mal braucht, sondern wer das zu seinem Wohnort macht. Später lesen wir, wer das zu seiner Burg macht, zu seiner Zuflucht, seiner festen Burg. Wer sich bei ihm birgt. Für denjenigen sind diese Verheißungen. Jesus sagt, bleibt in mir, bleibt in mir, bleibt in mir. Wenn ihr in mir bleibt, dann. Wenn ihr in mir bleibt, dann. Wenn ihr nicht in mir bleibt, dann. Und dann lesen wir hier in 1. Johannes 2, 28. Und nun, Kinder, bleibt in ihm. Also die Aufforderung, bleibt in ihm, was bedeutet das? Es bedeutet, dass sie ermutigt werden mussten dazu, in ihm zu bleiben. So, und jetzt gibt es da zwei Ansichten. Wenn es um diese Sache geht, was es bedeutet, in ihm zu bleiben, gibt es ganz viele Missverständnisse. Es gibt Leute, die glauben, in ihm zu bleiben, das heißt, du machst immer alles richtig. Du bist der Vorzeigechrist überhaupt, also zumindest, wenn andere Leute zugucken. Und alles muss perfekt sein. Und wehe, du sündigst. Wenn du sündigst, die Axt ist förmlich schon angelegt. Da steht doch was in der Bibel, oder? Dass die Axt schon förmlich angelegt ist. Gott wartet nur darauf, dass du einen Fehltritt machst und zack, bist du weg vom Fenster. Es gibt Leute, die reden so. Das andere Extrem ist, dass Leute sagen, oh, ich bin in ihm, ich bin in ihm, ich bin in ihm, ich bin in ihm. Warum bist du in ihm? Oh, ich habe einmal 1985, habe ich nicht einmal in einer Veranstaltung, da war so schön Musik und da hat so ein Prediger so, dass Gott mich liebt und dann bin ich nach vorne gegangen und dann hat er auch mit mir gebetet und dann habe ich mich bekehren lassen und dann bin ich nach Hause gegangen und deswegen bin ich jetzt in ihm und irgendwann bin ich im Himmel und alles ist in Ordnung. Und das ist genauso falsch. Und darum ist es wichtig, dass wir hier das Gleichgewicht sehen. Jesus sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, das Wort im Griechischen heißt, damit alle die gegenwärtig, die an ihn glauben, die Glaubenden, die nicht aufhören zu glauben, dass alle die nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das heißt, es gibt eine Verantwortung, die wir haben, in ihm zu bleiben. Die Axt ist nicht angelegt und Gott wartet, uns abzuhauen. Aber auf der anderen Seite sind wir nicht errettet, wir sind nicht in ihm und die fantastischen, wunderbaren Verheißungen vom Psalm 91 gelten nicht für uns, weil wir irgendwann mal in irgendeiner Veranstaltung, weil es uns gerade so richtig schön im Bauch gegrummelt hat, nach vorne gegangen sind, weil Oma Elli hatte ja auch Geburtstag und hatte mich eingeladen und die hat sich so gewünscht, dass ich nach vorne gehe und dann habe ich das einfach mal gemacht, weil das ist beim Kaffeetrinken dann auch so viel schöner, weil dann labert mich keiner mehr zu und das ist, wenn das die Motivation ist, wenn wir glauben, weil wir einmal die Hand gehoben haben, einmal nach vorne gegangen sind oder einmal irgendwie für uns haben beten lassen, dass das irgendwas heißt, das heißt gar nichts. Das heißt, es gibt eine Balance, es gibt eine Ausgewogenheit. Es ist weder das eine noch das andere, aber es gibt eine Verantwortung, die auf uns ist, in ihm zu bleiben. Und ich weiß, dass ihr so geistlich seid, dass ihr jetzt nicht auf die Uhr guckt, aber ich habe tatsächlich 4 Punkte, die ich euch schnell zeigen möchte, was es heißt, in ihm zu bleiben, wie es aussieht, wenn wir in ihm bleiben. Denn das Neue Testament sagt ziemlich viel dazu. Aber es gibt 4 Hauptpunkte, die wir sehen, was es bedeutet, in ihm zu bleiben. Und das allererste ist natürlich, dass wir an Jesus glauben. Das ist das allererste. Ich habe es gerade gesagt, Johannes 3, Vers 16. Es ist für mich die größte Bibelstelle, die uns zeigt, wie wichtig es ist, dass es nicht darum geht, dass wir mal geglaubt haben, sondern dass wir Gegenwart glauben. Denn anders steht es da nicht. Der, der glaubt, hat ewiges Leben, nicht der, der einmal seine Hand gehoben hat, hat ewiges Leben. Das heißt, diese Verheißungen gelten für uns, wenn wir in ihm bleiben. Und was brauchen wir? Glaube an Jesus. Wir sind in 1. Johannes in Kapitel 4 und Vers 15. Da heißt es, wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Das heißt, wir glauben an Jesus, wir glauben, er ist der Sohn Gottes. Wir wissen, warum Gott seinen Sohn gesandt hat, nämlich um die Sünde der Welt zu tragen. Das heißt, um unsere Sünde zu tragen. Wir glauben das und nicht nur das, wir bekennen das. Es ist ein Herzensglaube, es ist etwas, was aus unserem Mund rauskommt, etwas, was uns ein Herzensanliegen ist. Und darum sagt die Bibel, bleiben wir in ihm und er bleibt in uns. Das nächste ist, Nummer 2, erlaube seinem Wort in dir zu bleiben. In Johannes 15, wir haben es gelesen, Jesus hat gesagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Es gibt diesen Aspekt, dass wenn wir in ihm sind, dass uns seine Worte wichtig sind. Jesus hat gesagt in Johannes Kapitel 8, er hat gesagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, bleibt in meinem Wort. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen. Dann seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Es gibt diesen Aspekt, wenn wir in Jesus bleiben, heißt das, dass wir in seinem Wort bleiben und seine Worte in uns sind. Das Wort heißt übrigens, dieses Bleiben ist griechisch, es heißt verweilen, leben oder nicht aufhören. Was Jesus im Grunde einfach nur sagt, ist, hört nicht auf. Jesus wehrt sich hier im Grunde gerade gegen diese Denke, weil ich irgendwann mal meine Hand gehoben habe. Sondern es geht hier um etwas, wie Jesus sagt, hört nicht auf. Das ist nicht ein einmaliges Ding, sondern es geht jetzt weiter. Ich möchte, dass ihr in mir bleibt, dass ihr in mir wachst. Ich möchte, dass ihr mein Wort lest. Das heißt, in ihm zu bleiben bedeutet gleichzeitig, dass wir in seinem Wort bleiben und es bedeutet auch, dass wir seinem Wort erlauben, in uns zu bleiben. Denn dann sind wir wahrhaftig seine Jünger und auch nur dann werden wir die Wahrheit erkennen. Wir sind wahrscheinlich noch in 1. Johannes. Punkt Nummer 3 ist in 1. Johannes 2 und Vers 6. Das heißt, wir erlauben seinem Wort in uns zu bleiben und Punkt Nummer 3 ist, gehorche seinem Wort. In 1. Johannes 2 und Vers 6 heißt es, wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Es gibt Leute, die sagen, ach, weil ich in Christus bin, muss ich ja nicht so wandeln, wie Jesus ist. Ich bin ja schon in ihm und er macht das. Die Bibel sagt was völlig anderes. Die Bibel sagt, weil du in Christus bist, bist du verpflichtet. Das ist right in the face. Einmal klatsch, klatsch für all diejenigen, die die Not verspüren, jedes Mal, wenn man sagt, Christen müssen nicht, Christen dürfen. Das war meine Bully Herbig-Imitation. Anyway, es gibt ganz viele Dinge, die müssen wir nicht, die dürfen wir, das müssen wir. Wir verpflichten uns, wer an Jesus glaubt, nicht, dass das Evangelium auch noch so gepredigt wird in der Welt, wer an Jesus glaubt, verpflichtet sich auch so zu wandeln wie er. Das gehört dazu. Warum? Weil wir in ihm sind. Wir sind in ihm, seine Worte sind in uns und wir gehorchen ihm. Wir machen das, was er sagt. Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, der wird die gleichen Werke tun. Das übersetzen wir in unserem Kopf immer mit, wer an mich glaubt, kann die gleichen Werke tun. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird die gleichen Werke tun. Das heißt, wer an Jesus sagt es, die Apostel sagen es, ich bin geneigt zu glauben, dass dem tatsächlich so ist, dass wenn wir in ihm bleiben, dass wir auch die Verpflichtung spüren. Und ich glaube, dass das ein Zeichen ist von wahrhaftig wiedergeboren sein. Du spürst in deinem Geist die Verpflichtung, so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Nur noch 30 Sekunden, dann ist die Verdammnis gewichen. Ich werde ganz kurz noch. 1. Johannes 3, 6 heißt es, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Und spätestens jetzt, Verdammnis in dem gesamten Raum. Aber hier ist der Punkt. Und übrigens jedes Mal, wir haben darüber gesprochen beim Wordfest am Freitag, jedes Mal, wenn ihr in 1. Johannes Aussagen wie diese findet, das Wort sündigen ist immer in der griechischen, in der gegenwärtigen Verlaufsform. Es geht um ein bewusstes Weitersündigen, in Sünde leben, in Sünde verharren. Es geht darum, dass wenn du niemals in deinem Herzen die Verpflichtung spürst, so zu wandeln, wie Jesus gewandelt ist und überhaupt kein Problem damit hast, weiter in Sünde zu verharren und du sagst, ja Jesus, ich finde das super, dass du meine Sünde getragen hast, das heißt ja, ich kann hier weitermachen. Wenn das deine Einstellung ist, wir geben eine Einladung am Ende des Gottesdienstes, Jesus anzunehmen und ich rate dir, das zu tun. Weil dein Geist, dein innerer Mensch ist nicht erneuert. Dein Herz aus Stein ist kein Herz aus Fleisch. Weil jemand, der Jesus kennt, hat das. Und ich weiß, dass wenn ich sowas sage, wie? Leute würden zu Jesus gehen und sagen, danke Jesus für alles, was du gemacht hast, aber ich bleib weiter hier in meiner Sünde, das schert mich doch einen Dreck. Das sagt doch niemand. Das ist schön, dass du dir das nicht vorstellen kannst, weil das heißt, dass du es nicht tust. Aber es gibt Leute, die das tun. Und es ist unvorstellbar für jeden, der Jesus kennt, dass jemand sowas tun würde, aber das gibt es. Und leider muss man nicht zu lange Pastor sein, um solche Leute zu treffen, die es einem teilweise ins Gesicht sagen. Und von sowas redet er hier. Es geht um die Leute, die einfach etwas bekennen, aber nicht von Herzen glauben. 1. Johannes 3, 24 heißt es, wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. In ihm zu bleiben bedeutet, seine Gebote zu halten. Die Verpflichtung zu spüren, das zu tun, was Jesus gesagt hat. Er ist unser Herr. Wie sind wir denn von ihm geboren worden? Wir haben gesagt, du bist Herr. Was bedeutet das? Das heißt, ich mache, was du sagst. Nichts anderes. Soll ich weitermachen? Ich habe noch mehr Bibelstellen auf dem Punkt. Nein. Aber das ist wichtig. Weil es gibt Leute, die drehen das um. Und das ist zum Schaden, zum dauerhaften Schaden von Gläubigen, wenn man das nicht sieht. In ihm zu bleiben bedeutet, klar, dass wir tun, was er sagt. Ganz einfaches Beispiel. Wieso glauben wir, dass Gottes Verheißungen für Heilung und Schutz für uns sind, wenn wir uns durch alle Betten schlafen, die wir finden können? Und dann irgendwann kommen Leute mit Hepatitis oder mit AIDS oder mit irgendwas und fragen sich, warum tut Gott mir das an? Das Problem ist nicht, was Gott dir angetan hat, das Problem ist ein ganz anderes. Das Problem ist, dass du nicht das getan hast, was Gott gesagt hat. Ich weiß, oberflächliches, banales Beispiel, aber ist so. Ganz im Natürlichen können wir nur, indem wir Gottes Verheißungen folgen, uns vor ganz vielem schützen. Emotionaler Schmerz, körperlicher Schmerz, wir können uns vor ganz vielem schützen, indem wir nur auf Gott hören, weil er ist gut und er meint es gut mit uns. Aber dann heißt es in dem gleichen Vers übrigens auch, daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Er hat uns seinen Geist gegeben. Und das gehört mit zu Psalm 91. Psalm 91 heißt nicht, wie ich eingangs gesagt habe, dass wir machen, was wir wollen und er schützt uns schon. Nein, er hat uns seinen Geist gegeben. Es gibt vielleicht Dinge, wo du den Eindruck hast, ich sollte nicht in dieses Flugzeug. Und da merkst du den Unterschied. Hast du Flugangst? Oder hast du einfach in deinem Innern ein Zeugnis, ich sollte nicht in dieses Flugzeug steigen? Und da ist der Unterschied. Es kann sein, dass du den Eindruck hast, ich sollte mein Kind da nicht hinlassen. Ich sollte mein Kind heute Abend vielleicht ein bisschen früher abholen als sonst. Oder vielleicht sollte ich, wenn wir auf die Party gehen, einfach 10 Minuten dabei bleiben. Es wird dein Teenager lieben. Aber vielleicht hast du... warum ist denn dein Vater dabei? Er hat irgendwie von Gott den Eindruck, er soll 10 Minuten länger hier bleiben. Weißt du, aber vielleicht, Gott hat uns seinen Geist gegeben, gerade um uns zu schützen. Psalm 91 heißt nicht, wir machen, was auch immer wir wollen und die Engel sind so damit beschäftigt, uns irgendwie zu beschützen, sondern nein, er möchte schon, dass wir auf ihn hören und dass wir in ihm bleiben, dass wir tun, was er sagt. Letzter Punkt, das ist auch 1. Johannes Kapitel 2 und Vers 10. Da heißt es, wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Punkt Nummer 4 ist, bewahre dich selbst in der Liebe. Bewahre dich in der Liebe, bleib in der Liebe, wandel in Liebe. Wer in ihm bleibt, wandelt in Liebe. In Kapitel 3 und Vers 14 heißt es, wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Wir wissen, dass wir wiedergeboren sind, dass wir eine neue Schöpfung in Christus sind, weil wir die Geschwister lieben. Und für die von euch, die jetzt da sitzen und sagen, oh, bis eben konnte ich dir folgen, aber wenn ich mich hier so umgucke, da gibt es ein paar Leute, ich weiß nicht. Das liegt daran, weil wir Liebe ja immer verwechseln mit diesem schönen säuseligen Gefühl im Bauch. Wenn wir das lesen, denken wir dann oft, das bedeutet, dass wenn wir unsere Geschwister sehen, dass sofort Herzen über unserem Kopf kreisen und wir wachen morgens auf und können eigentlich gar nicht erwarten. Eigentlich wollen wir mit allen frühstücken und wenn wir in Urlaub fahren, wollen wir sie eigentlich am liebsten alle mitnehmen. Und das ist damit nicht gemeint. Aber es ist damit gemeint, dass wir einander dienen, dass wir, wenn unser Bruder leidet, dass wir mitleiden, dass wir versuchen zu helfen, dass wir versuchen Abhilfe zu schaffen. Es bedeutet, dass es uns nahe geht. Es bedeutet, dass wir wissen, wenn unser Bruder leidet, leiden wir, weil wir sind eine Familie, wir sind ein Leib. Und das ist etwas, wenn du Jesus, als ich von neuem geboren wurde, wir haben sie alle geliebt. Und wir waren so happy, dass es diesen weltweiten Leib Christi gibt. Und wir waren so glücklich. Und wir waren so, bis wir irgendwann mal an der Ostsee in einem christlichen Freizeitheim waren, wo sie uns erzählt haben, wir wären alle von Dämonen besessen, weil wir in anderen Sprachen reden. Und wir waren gerade ein Jahr bekehrt oder vielleicht anderthalb und wir waren völlig von den Socken. Aber ihr glaubt doch auch an Jesus. Ja, aber ihr habt einen Schwarmgeist und ihr seid dämonisch besessen, weil ihr in anderen Sprachen redet. Weil ihr noch an Geistesgaben glaubt. Und wir waren völlig baff. Meine Familie ist fast vom Glauben abgefallen, weil wir uns nicht erklären konnten, wie uns jemand so hart und lieblich, die wollten uns ja nicht helfen. Ich habe hinterher die Predigten gehört, wir haben die Kassetten gekauft und haben hinterher die Predigten gehört, die sie über uns gehalten haben, als wir nicht im Gottesdienst waren. Wie doof wir doch wären und wie wir uns doch verirrt hätten und völlig lieblos. Da war überhaupt kein Drang danach, uns zu gewinnen oder uns das, was sie biblisch für richtig halten, mitzuteilen. Das war überhaupt nicht da. Und wir waren völlig baff. Und da gab es richtig eine Glaubenskrise erstmal, weil wir dachten, aber jeder Christ liebt doch jeden. Pustekuchen. Aber daran erkennen wir das, dass wir wirklich in uns, dass wir diese Liebe haben. Ich lese noch ganz schnell eine Bibelstelle, dann sind wir durch. In Kapitel 4 und Vers 16. Da heißt es, und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Logischer geht's ja nicht. Gott ist Liebe. Das heißt, wenn wir in ihm sind, wenn wir in ihm bleiben, heißt es gleichzeitig, dass wir in Liebe bleiben. Und das ist was, wo man auch gucken kann, wo man sagen kann, okay, Herr, wo ist das in meinem Leben nicht so, wie du es sagst? Wo wandle ich nicht in Liebe? Wo gibt es Dinge, wo du mir sagen willst, da soll ich dir gehorchen, da soll ich das machen? Warum sagt er das? Weil er dich unter diesem Schirm haben will. Er sagt dir das nicht, weil er dich weg von diesem Schirm haben will. Gott sagt dir das nicht, weil er dich wegstoßen will. Das heißt Verdammnis. Korrektur und Zurechtweisung laut dem Wort Gottes ist, um dich zurückzuholen, um dich unter diesen Schirm zu holen. Er hat nie aufgehört, dich zu lieben und er hat auch nie aufgehört, in dir zu sein und er hat auch nie aufgehört. Aber es gibt diese Dinge, die uns helfen, an diesem Ort zu bleiben, an diesem Ort des Schutzes, wo Gott uns schützen kann, wo geistlich Mächte wirken, wo Engel um uns herum aktiv sind, um uns zu schützen. Egal, was die Nachrichten sagen und egal, was passiert und egal, wie lange der Pastor predigt. Lasst uns aufstehen und dem Herrn dafür danken, dass ich fertig bin. Vater, wir danken dir für deine Güte. Wir danken dir für deine Verheißungen. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort uns ausrüstet, dass wir zu jedem guten Werk bereit sind, dass es unser Werkzeug ist, dass es uns weise macht, dass es uns stark macht, dass es lebendig ist. Und wir danken dir, Herr, dass was auch immer da ist, wo du sagst, nimm da eine Korrektur vor, weil ich will dich unter meinem Schutzschirm haben. Herr, wo immer das auch ist, du wirst es uns zeigen, du wirst es uns sagen, du wirst uns helfen, das zu tun. Ich danke dir für dein Wort und für deinen Geist, dass das bewirken wird in uns, dass es tun wird in uns. Und ich danke dir für diese Verheißung, dass jeder einzelne Mensch in diesem Raum, dass du deinen Engeln einen besonderen Befehl geben willst, um ihretwillen, dass sie auf Händen tragen, dass deine Engel, deine dienstbaren Geister ausgesandt sind, sie zu schützen, sie zu umgeben, jeden Tag, egal was da draußen wartet. Ich danke dir, dass es keiner Waffe, die gegen uns gerichtet ist, gelingen wird. Ich danke dir für diese Verheißung und ich danke dir, Vater, dass du uns zeigen wirst, was es bedeutet, darin zu wandeln, der Führung deines Geistes zu vertrauen, in dir zu bleiben, unter diesem Schirm zu bleiben. Und ich danke dir dafür, Vater, in Jesu Namen. Amen. Amen. Wenn du heute hier bist und du hast noch nie diesen allerersten Schritt gemacht, du hast noch nie Jesus angenommen, das, was Jesus für dich am Kreuz gemacht hat, ist etwas, was laut Bibel dir ein neues Leben bringen soll. Er ist gestorben, damit du leben kannst. Das heißt, wenn du noch nie dieses neue Leben angenommen hast, wenn du noch nie diese neue Schöpfung geworden bist, denn vielleicht vieles von den Dingen, die ich gelesen habe, du sitzt da und sagst, das geht doch alles gar nicht. Doch. Wenn du aber noch nie diesen Schritt gemacht hast, dann geht das tatsächlich nicht, weil du noch keine neue Schöpfung bist. Und dieser alte Mensch, sagt die Bibel, dieser alte Mensch ist von Gott getrennt. Das in dir, Sünde, trennt dich von Gott. Aber Jesus ist genau aus dem Grund gekommen, um diese Sünde wegzunehmen, um diese Trennung zwischen dir und Gott niederzureißen. Das heißt, wenn du glaubst, und das ist alles, was du tun musst, wenn du sagst, Herr, ich glaube das, die Bibel sagt, du hast ewiges Leben und du bist errettet, wenn du ihm vertraust, wenn du ihm glaubst. Und wenn du das bist, dann möchten wir dich herzlich einladen. Wir werden ein Team hier vorne haben, wenn wir gleich den Gottesdienst schließen. Komm nach vorne, sprich mit uns, sag, ich habe das gehört, das interessiert mich, sag mir mehr davon. Du unterschreibst keine Mitgliedschaft, darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass du in den Himmel kommst. Es geht darum, dass deine Sünde vergeben wird und dass du errettet bist, dass du ein Leben mit Jesus hast. Wenn du heute hier bist, du bist noch nie erfüllt worden mit dem Heiligen Geist, herzliche Einladung, komm nach vorne, würden gerne mit dir beten. Und wenn du andere Gebetsanliegen hast, haben wir unser Team hier vorne und die werden gerne mit dir beten. Amen. Amen. Ich wünsche euch eine schöne Woche.